Hallo und willkommen zu Alles legal, Fintech, Recht, kompakt. Dein Deep Dive in die rechtlichen Trends und Themen der Finanzwelt. Jede Woche bringen wir von Payment and Banking und Paytech Law dir die wichtigsten Insights. Kompakt, verständlich und immer aktuell.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Alles legal, Fintech, Recht, kompakt. Ich bin Dana Rondra und ja, wir sind mittendrin in unserer kleinen Serie zur Verbraucherkreditrichtlinie und wir haben uns intensiv damit beschäftigt, vom ja, großen Bild bis hin zu den konkreten Anforderungen im Checkout. Und heute schauen wir auf ein Thema, das haben wir schon ein paar Mal angeschnitten, gucken wir uns aber jetzt nochmal ganz im Detail an. Und zwar, was sich durch die Verbraucherkreditrichtlinie konkret bei der Kreditwürdigkeitsprüfung ändert. Dazu begrüße ich wieder Florian Lörsch hier bei uns im Podcast. Lieber Florian, ganz herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist.
Freue mich auch sehr. Ja.
Magst du dann kurz sagen, Florian, worauf wir heute den Fokus legen in unserer Folge?
Ja, sehr gerne. Wir zoomen heute im Grunde auf drei Themenfelder rein, als einmal die Kreditwürdigkeitsprüfung für allgemeine Verbraucherkredite. Was müssen Banken und andere Kreditgeber künftig prüfen? Dann schauen wir uns an es gibt so einen neuen Begriff, die automatisierte Verarbeitung von Daten für die Kreditwürdigkeitsprüfung. Da geht es darum, welche Rechte bekommt auch hier der Verbraucher. Und dann gucken wir uns auch nochmal an, was muss ich machen, wenn er abgelehnt wird, der Verbraucher, wenn die Kreditwürdigkeitsprüfung durchfällt.
Okay, dann lass uns doch mit der Kreditwürdigkeitsprüfung anfangen. Was hat der Gesetzgeber da bisher geregelt und was will er jetzt denn anders machen?
Ja, bisher hatte der Gesetzgeber auch schon vorgesehen in Paragraphen 505a und 505b, dass der Darlehensgeber vor Abschluss eines Verbraucherdarlehensvertrags die Kreditwürdigkeit prüfen muss des Verbrauchers. Und da gab es aber im Gesetz zwei unterschiedliche Maßstäbe. Also bei normalen allgemeinen Verbraucherdarlehen durften keine erheblichen Zweifel daran bestehen, dass der Verbraucher das Darlehen zurückzahlen kann. Bei dem Immobiliarverbraucherdarlehen musste es sogar wahrscheinlich sein, dass der Verbraucher seine Pflichten erfüllt. Das ist natürlich jetzt, was das jetzt im Einzelnen bedeutet, war natürlich in der konkreten Ausprägung immer noch zur Diskussion unklar, aber der alte Maßstab war halt ein erhebliche Zweifel und das andere war für die Immobiliar wahrscheinlich. Das wird jetzt mit der CCD2 angeglichen. Also laut Wortlaut, der Gesetzgeber erhöht den Maßstab jetzt für alle Kreditwürdigkeitsprüfungen. Also der Kredit darf daher nur gewährt werden, wenn es wahrscheinlich ist, dass der Darlehensnehmer seine Verpflichtungen vertragsgemäß nachkommen kann. Ziel ist es damit, also wie gesagt, nochmal in Erinnerung zu rufen, CCD2 soll ja vom Ziel her, ob es erreicht wird, ist eine andere Frage, aber vom Ziel her verhindern, dass sich Verbraucher übermäßig verschulden.
Das heißt, der klassische Konsumentenkredit wird jetzt zum gleichen Maßstab gemessen wie der Immobilienkredit?
Formal ja. Also der bisher leichtere Standard von Konsumentenkrediten wird nun verschärft. Aber formal, das heißt, die beiden Kreditarten werden zusammengelegt, aber natürlich im Detail sind da Unterschiede und werden natürlich auch Unterschiede an die Kreditwürdigkeitsprüfung gemacht.
Und welche Daten und Faktoren müssen denn Kreditgeber künftig erheben und berücksichtigen?
Ja, zuerst möchte ich kurz abstrakt darstellen, welche Anforderungen das Gesetz eigentlich zurzeit an die Kreditwürdigkeitsprüfung stellt, aus rechtlicher Sicht. Und aus rechtlicher Sicht war das vereinfacht gesagt so, dass der Darlehensgeber muss einen Prozess entwickeln, der geeignet ist, die Kreditwürdigkeit richtig zu prüfen. Ja, und in diesem Prozess, muss sozusagen auf das Produkt zugeschnitten sein. Das heißt, für gewisse Kredite müssen gewisse Sachen geprüft werden, für andere Kredite vielleicht weniger. Das war aber im Großen und Ganzen eigentlich immer im Ermessen des Darlehensgebers in gewissem Rahmen. Das muss halt geeignet sein. Welche Datenpunkte dafür erforderlich sind, also welche Daten der Darlehensnehmer genau erheben muss, so, also du musst immer Lohn abfragen oder du musst immer die Ausgaben angucken, also die genauen Datenpunkte. Das hat das Gesetz bisher eigentlich nicht festgelegt.
Und ändert die CCD2 das? Also gibt es jetzt erstmal so konkrete Vorgaben, was erhoben werden muss?
Da ist die CCD, also die Umsetzung ins Deutsche, also die CCD2 recht irgendwie unklar. Oder du wirst gleich mal merken, wo die Unklarheit rauskommt. Also formal, vom Wortlaut her, ist das Gesetz, schreibt das Gesetz, dass es die Prüfung, die Kreditwürdigkeitsprüfung auf einschlägigen und genauen Informationen beruhen muss. Und dazu gehören laut Gesetz Einkommen, Ausgaben und sonstige finanzielle und wirtschaftliche Umstände des Darlehensnehmers. Das heißt, von dem Wortlaut her sind da sozusagen Datenpunkte festgelegt, Einkommen, Ausgaben und sonstige finanzielle, wirtschaftliche Umstände. Aber das Gesetz sagt auch, und zwar in einem Umfang, der angemessen zur Art, Laufzeit und Höhe der Risiken des Darlehens ist. Das heißt, es kommt wieder so ein Proportionalitätsgrundsatz rein. Sich für Immobiliardarlehen gilt auch weiterhin der Grundsatz, dass die Prüfung nicht hauptsächlich auf den Immobilienwert gestützt wird. Also ich kann nicht einen Kredit vergeben und schauen, die Immobilie ist so wert, wenn ich die dann vollstrecken muss, kriege ich das Darlehen wieder, sondern der Darlehensnehmer muss schon in der Lage sein, den Kredit zurückzuzahlen. Und natürlich, wenn ich jetzt mehrere Darlehensnehmer habe, wird das natürlich auf eine gemeinsame Rückzahlungsfähigkeit abgestellt. Und es werden auch gewisse Daten, also besondere Kategorien personenbezogener Daten genommen. Also die sind an Artikel 9 DSGVO geregelt. Und da sind gewisse Daten, die ich nicht nehmen darf für die Kreditwürdigkeitsprüfung. Ein Beispiel ist da beispielsweise, ich darf es nicht auf einem Social-Media-Profil, das Scoring auf Daten aus einem Social-Media-Profil ermitteln.
Kurze Werbeunterbrechung. KI im Finanzsektor ist 26 kein Projekt mehr. Sie initiiert Zahlungen, bewertet Risiken in Millisekunden und trifft Vorentscheidungen in Kredit- und Compliance-Prozessen. Die Frage ist also nicht mehr ob, sondern wie. Und wer dafür gerade steht. Die KEX, also die KI Exchange, bringt am 23. Juni in Hamburg genau die Menschen zusammen, die das täglich verantworten. Produktverantwortliche, RisikomanagerInnen und Technologiechefs aus Banking, Payment und Fintech. Keine Hochglanzcases, keine Marketingvorstände, nur fachliche Wahrheiten und Use Cases aus dem Maschinenraum. KEX 26. Bite into the future of AI.
Und was bedeutet das jetzt ganz praktisch? Muss ich für jeden 200-Euro-Kauf auf Rechnung jetzt meine ganzen Einkommensverhältnisse offenlegen?
Das ist genau eine der Fragen, die in der Praxis heiß diskutiert wird. Das ist genau das Problem. Das Gesetz liest sich das Gesetz liest sich da uneindeutig. Also es gibt einmal, wie gesagt, diese Datenpunkte, die ich gesagt habe. Es gibt einmal diesen Einkommen, Ausgaben und sonstige wirtschaftliche Daten im Gesetz, aber gleichzeitig den Proportionalitätsgrundsatz. Und jetzt ist die Frage, was sticht? Also was gibt den Ausschlag? Die Gesetzesbegründung sagt eindeutig, dass der Proportionalitätsgrundsatz weiter maßgeblicher ist. Das heißt, dass der Aufwand und die Datentiefe müssen zur Darlehenshöhe und zum Risiko passen. Und das ist im Gegensatz zum Referentenentwurf ausdrücklich dargestellt. Also das heißt, dass für BMPL-Produkte ist jetzt halt die Frage, was ist das Wichtigste? Also wenn ich sage, ich muss auf jeden Fall Einkommen haben als festen Punkt, das wäre für ein BMPL-Produkt ein großes Problem, weil keiner will für die 200 Turnschuhe sagen, wie viel er verdient. Wenn man aber sagt, es sticht aber der Angemessenheitsgrundsatz, dieser Proportionalitätsgrundsatz, das sind nur 200 Euro, dann reicht vielleicht nur ein Score oder so. Das ist gerade in der Diskussion. Die Regierungsbegründung spricht in einem Punkt davon, dass bis zu 1.000 Euro die Kreditwürdigkeitsprüfung in der Regel auf Basis bereits verfügbarer Informationen möglich bleibt. Also Selbstauskunft oder vorhandene Datensätze beim Darlehensgeber. Meine Meinung, mein Take aktuell auf die Sache ist, dass sich vor allem bis 1.000 Euro im Grunde nicht viel ändert. Das heißt, dass sich für zwei der Proportionalitätsgrundsatz maßgeblich ist und man sehr gut vertreten kann, dass man dort keine Einkommens- oder Ausgabendatenpunkte erheben muss. Deshalb wird sich vielleicht, glaube ich, möglicherweise bei Now Pay Later Segment gar nicht so viel ändern.
Kommen wir jetzt mal zur Ablehnung. Was passiert denn, wenn die Kreditwürdigkeitsprüfung nun negativ ausfällt? Gibt es denn da neue Pflichten?
Ja, wenn sie negativ ausfällt, es gibt unterschiedliche Pflichten. Zu allem erstmal, wenn man abgelehnt wird, muss man erstmal darüber unverzüglich informieren, wenn man abgelehnt wird, wegen der Kreditwürdigkeitsprüfung und gegebenenfalls auf einen Schuldnerberatungsdienst verweisen. Also man muss sagen, hier, das muss man natürlich dann marketingmäßig schön schreiben, aber man muss dann sagen, hier, wenn es finanziell schwierig wird, ich kann es nicht so gut, ich mache kein Marketing, man muss einfach darauf hinweisen, auf eine Schuldnerberatungshinweis, und der Gesetzgeber sagt auch, dass das lokalisiert sein muss. Also da stellt sich die Frage, welcher Beratungsdienst sein muss, was heißt lokalisiert, stadtweise, bundeslandweise, deutschlandweit. Meine Empfehlung wäre jetzt erstmal, es wird sich in der Praxis noch zeigen, aber zumindest würde ich es mal vielleicht bundeslandweise differenzieren.
Und kommen wir doch zu einem Thema, das gerade besonders viele bewegt, die automatisierte Kreditwürdigkeitsprüfung, also Scoring, Algorithmen, KI. Was ändert sich da?
Ja, hier gibt es neue explizite Rechte des Verbrauchers, wenn die Kreditwürdigkeitsprüfung automatisiert erfolgt, also durch Einsatz von einer automatischen Verarbeitung oder irgendwie KI-Tool. Konkret bedeutet das, also der Verbraucher muss darüber informiert werden, dass eine automatisierte Verarbeitung stattgefunden hat. Und wenn abgelehnt wird, und die automatisierte Verarbeitung muss auch etwas beschrieben werden, also eine automatisierte Verarbeitung, wir haben so einen Score genommen, der hat diesen Einfluss, also es muss eine Erläuterung geben. Und dann muss ihm mit der Absage auch das Recht gegeben werden, dass das nochmal von einem Mensch überprüft werden muss. Also das heißt, mit der Ablehnung muss der Verbraucher informiert werden, wir haben dich aus den und den Gründen abgelehnt. Du hast das Recht, dass diese Entscheidung nochmal durch eine menschliche Überprüfung nochmal sich angeschaut werden kann. Und über dieses Recht muss auch der Verbraucher informiert werden.
Ja. Aber das gibt es doch eigentlich schon in der DSGVO. Was ist denn da der Unterschied?
Ja, also in der DSGVO, die DSGVO spricht von der automatisierten Entscheidung. Das hier ist die CCD2 spricht von einer automatisierten Verarbeitung, die einen Einfluss hat auf die Entscheidung. Das ist eigentlich weniger. Also eine automatisierte Entscheidung, dass die Entscheidung komplett automatisiert erfolgt, ist mehr. Das ist natürlich, ein eigenständiger Regelungsgehalt bei Artikel 22 DSGVO. Das ist aber sozusagen mehr als diese automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten.
Automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten, das klingt erstmal abstrakt. Wie wird das gefasst?
Ja, es gibt da eigentlich noch keine richtige Legaldefinition im deutschen Gesetz. Durch die Auslegung und der Erwägungsgründe verstehen wir das jetzt eher so, dass die automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten, das ist jede Verarbeitung, die mittels automatisierter Verfahren erfolgt und irgendwie so einen inhaltlichen Einfluss auf die Kreditwürdigkeitsprüfung haben kann und auf der sich das Ergebnis der Kreditwürdigkeit stützt. Also es ist sozusagen nicht unbedingt der Automatisierungsgrad entscheidend, sondern das ist recht schnell erreicht, sondern es ist eher die Frage, hat es eine Relevanz für die Kreditwürdigkeitsprüfung und die Entscheidung?
Und was fällt ausdrücklich dicht darunter?
Also jetzt reine manuelle Verarbeitung durch Mitarbeiter, sofern diese einen echten eigenen Spielraum haben, oder rein technische Unterstützungshandlungen, also etwa Datentransfer, Dokumentensortierung, solange sie keinen inhaltlichen Einfluss haben. Und das ist extrem schwer abzugrenzen. Also wenn ich jetzt mal sagen würde, ein Tool würde jetzt das Gehalts hochgeladenes Gehaltsdokument das Gehalt entnehmen und in eine Bewertungsmaske reinladen. Dann würde man sagen, das ist vielleicht eine automatisierte Verarbeitung, aber die hat noch keinen Einfluss auf die Entscheidung, weil die nur sozusagen die Gehaltsdaten reingeladen hat in eine Maske, die dann ein Mitarbeiter sich anguckt und bewertet. Wenn jetzt aber dieses Reinladen der Maske dann, ich sag mal, jetzt da schon einen Daumen hoch oder einen Grün leuchtet, ja, dann würde man sagen, es hat jetzt schon irgendwie einen Einfluss auf die Kreditwürdigkeitsprüfung.
Kommen wir mit zum Klassiker, Schufa-Score. Ist das denn immer eine solche automatisierte Verarbeitung und infiziert jede Bankentscheidung?
Ja, also ich vielleicht allgemein jetzt nicht unbedingt auf den einen, aber auf Score an sich, jeder Score, es gibt ja verschiedene Anbieter, da muss man schon sagen, ich glaube, dass der Score an sich schon, das ist jetzt noch eine Diskussion, aber spricht vieles dafür, dass der Score schon sicher eine automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten ist. Ob die jetzt die einzelne Bankprüfung infiziert, nicht automatisch. Es kommt darauf an, wie der Score eingesetzt wird in unserem Verständnis. Also wir können da jetzt so drei Modelle unterscheiden. Das ist, sagen wir mal, Modell A, vollautomatisiert. Der Score führt automatisch zur Anwendung, also Ablehnung. Das ist, glaube ich, irgendwie so eindeutig. Wenn man jetzt so den Pre-Scoring plus noch einen menschlichen Mitarbeiter hat, das zweite Modell ist praktisch der Modell B, ist der Grenzfall. Nur wenn jetzt, sagen wir mal, da ein Cut-off geht, also wir lassen nur Leute mit einem gewissen Score durch, mit einem gewissen Wert und darunter fallen die schon raus, ist das auch eine automatisierte, mit einer Entscheidungsrelevant. Jetzt wäre noch Modell C denkbar, dass das nur informativ ist, also der Mitarbeiter entscheidet das auf allen verschiedenen Datenpunkten und guckt sich jetzt nochmal den Score so an. Ja, du merkst, es ist ein bisschen, mir fallen jetzt nicht so viele Fälle ein, weil ich in der Regel einen Score ziehe, weil der für mich eine Relevanz hat. So. Also deshalb sind die Fälle, glaube ich, wenn ich einen Score ziehe, kann man häufig eher davon ausgehen, dass da eine automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten vorliegt.
Und Florian, ändert sich denn noch was beim Scoring?
Ja, es gibt, da wird auch ein neuer Paragraph 37a Bundesdatenschutzgesetz eingeführt. Der ersetzt den Paragraph 31 Bundesdatenschutzgesetz. Ich will da gar nicht zu technisch werden. Wichtig ist, glaube ich, dass diese Einführung des neuen Paragraphen, das ist keine Umsetzung der CCD2. Der Gesetzgeber nutzt einfach diesen Anlass, dieses Umsetzungsgesetz und regelt noch was Zusätzliches, was aber voll in diesen Kontext Scoring reinpasst, ersetzt damit sozusagen Vorgaben der EuGH-Rechtsprechung um, weil der EuGH kritisiert hat, dass der 31, also dieser alte 31, vielleicht nicht europarechtskonform ist. Vielleicht, worum geht's? Ganz kurz, wir hatten ja eben nochmal besprochen, dass es sozusagen so eine automatisierte Verarbeitung gibt und da hatten wir gefragt, ist das nochmal diese automatische Entscheidungsfindung oder ist das was anderes? Das ist was anderes. Der 37a Bundesdatenschutz, der neue, der regelt jetzt Teile der automatischen Entscheidungsfindung. Da geht es, die Frage, die ist ja an sich nicht zulässig nach Artikel 22 Datenschutzgrundverordnung und der regelt eine zulässige Ausnahme. Das heißt also, wann ist eine automatische Entscheidungsfindung zulässig? Der regelt eine Ausnahme im deutschen Recht und macht dann Vorgaben, wann die zulässig ist. Ich glaube, das Wichtige Neue ist, dass er Vorgaben macht, wie das ein Scoring zu machen ist. Das bezieht sich aber vor allem auch auf Scoring-Anbieter, also Schufa, Kreditreform oder ähnliche. Und dort macht er Vorgaben, welche Datenpunkte zulässig sind. Nur ein paar Beispiele. Es dürfen keine personenbezogenen Daten nach Artikel 9 genommen werden. Das sind Themen über Datenpunkte, die über sexuelle Orientierung, politische Ansichten Auskunft geben. Da dürfen keine Social-Media-Daten verwendet werden. Also, dass jemand sozusagen im Instagram-Profil sieht, oh, der fährt jetzt, ich überspitze jetzt mal, immer nur im Urlaub und der gibt viel aus oder so etwas. Und die letzte Änderung ist vor allem, dass es keine Informationen über Zahlungseingänge und Ausgänge auf Bankkonten verwendet werden dürfen. Und ich glaube, das ist da die spannende Frage, wie das zu verstehen ist oder auszulegen ist. Wie gesagt, es ist eine Ausnahme zur 22, Artikel 22. Das heißt, es gelten auch noch weitere Ausnahmen. Das heißt, es ist nicht ein Verbot, dass Zahlungseingänge oder Ausgänge da auf Bankkonten verwendet werden dürfen. Aber man kann sich nicht über die zulässige Ausnahme des 37a berufen. Man muss dann wohl auf eine ausdrückliche Einwilligung gehen.
Florian, wir sind schon fast am Ende angekommen. Wenn du das alles zusammenfasst, was sind denn für dich die Takeaways aus der Praxis oder für die Praxis?
Ja, ich würde sagen, bei den Verbraucherdarlehen erstmal ein bisschen abwarten, wie sich oder schauen, ändert sich jetzt mein Risikomodell, kann ich das gleiche behalten? Also wird der Maßstab verschärft? Da werden sich so ein bisschen die Standards entwickeln. Bei aber der automatisierten Verarbeitung mit Einfluss auf die Kreditwürdigkeitsprüfung, da muss ich jetzt meinen Prozess umbauen. Ich muss da diese Informations- und Überprüfungsrechte implementieren und dem Kunden auch einen Prozess bauen, dass der Kunde dann wirklich diese menschliche Überprüfung verlangen kann.
Florian, wir sind nicht am Ende mit der Serie, aber am Ende mit der Folge. Und vielen Dank für den tiefen Einblick. Ich würde sagen, wir haben heute einen ziemlich guten Überblick darauf bekommen, wie die Verbraucherkreditrichtlinie das Verhältnis zwischen Verbraucher und Kreditgebern und Kontomodellen neu ordnet. Florian, ganz herzlichen Dank erstmal.
Danke dir. Hat mir auch wie immer viel Spaß gemacht.
Sehr schön. Und genau, dann sehen wir uns auch nächste Woche schon wieder. Also wenn ihr grundsätzlich erstmal noch Fragen habt zu den Vorgaben oder zu den konkreten Produkten, schreibt uns gerne. In der nächsten Folge schauen wir uns dann den Dispositionskredit nochmal im Detail an. Also bleibt dran und bis zum nächsten Mal bei Alles Legal, Fintech Recht Kompakt.